Und danke, dass wir jetzt in deiner Gegenwart sein dürfen und wissen, dass du heilig bist. Danke, dass du ein Gott von den Möglichkeiten bist. Und danke, dass deine Möglichkeiten so viel grösser sind als unsere menschlichen Möglichkeiten. Und ich bitte dich, Vater, du bist der Vater von der Güte, und darum bitte ich dich, dass deine Möglichkeiten heute für uns auch erlebbar werden, heute Morgen. Vater, offenbart uns dein Wort durch deinen Geist. Wir beten, dass dein Wort lebendig wird. Und wir beten, dass du heute Morgen zu uns reden tust. Danke, Vater, für deine Gegenwart. Ich liebe dich, Vater. Amen. Amen. Ich habe mich riesig gefreut, heute Morgen hierher zu kommen, zu euch zu kommen, auf Wil zu kommen. Ich höre viele inspirierende Sachen aus dieser Gemeinde, aus den Geschichten von Menschen, die Sachen mit diesem lebendigen Gott erleben. Und das ist etwas, was mich total begeistert. Ein Thema, wo mein Leben sehr, sehr stark geprägt hat und wo ich merke, seit ich mit Jesus unterwegs bin, ein Thema, das mich immer wieder prägt, ist Gottes Herz für die Menschen. Das ist etwas, was mich begeistert, weil ich merke, wenn ich die Bibel lese, dann ist die Bibel voll von Geschichten, wo Gott zu Menschen redet. Die Bibel ist voll von Geschichten, wo Gott in das Leben von Menschen eingegriffen hat, Menschen verändert hat, Menschen bewegt hat, Menschen ihre Möglichkeiten gezeigt hat. Und ich war sehr, sehr berührt vorher bei dieser Information, weil vor dem Gottesdienst bin ich da vorne mit dem Uli am Reden und plötzlich hatte ich den Eindruck gehabt, dass ihr nicht mehr lange werdet da drin sein. Und ich habe mich gefragt, soll ich den Uli fragen, ob irgendetwas in der Pipeline ist und wir haben irgendwie über sonst Zeug geredet. Und dann das zu hören, dass da neue Möglichkeiten da sind. Und ich möchte euch so ermutigen, nehmt rechnet mit diesen Möglichkeiten von Gott, weil sie sind so viel grösser als unsere Möglichkeiten. Amen. Ja, der Uli hat versprochen, dass ich euch etwas aus meinem Leben werde erzählen. Haben wir das so abgemacht? Oh, wir haben es so abgemacht. Aber wir werden zuerst mit einer Geschichte einsteigen, die mich total begeistert, wo es genau eigentlich um das Thema «Ein Herz für Menschen» geht. Ihr seid ja zumindest in der Apostelgeschichtsserie ein Jahr lang gehören von diesen guten Taten, die die Apostel durch die Kraft vom Heiligen Geist zu den Menschen, bei den Menschen da haben. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann ist sie ja voll eben auch von Geschichten, wo Gott Menschen berührt hat. Wo Gott die Kraft vom Evangelium zum Ausdruck gebracht hat. Und in einem der Briefe von Paulus sagt er, dass er uns Menschen den Auftrag gegeben hat, die Versöhnungsbotschaft zu den Menschen rauszugeben. Rauszubringen, den Menschen die Botschaft greifbar zu machen. Und Gott hat es als eine grosse Leidenschaft in mein Herz hineingelegt. Das werde ich euch nachher später noch erzählen. Das ist schon ganz lange her, wo er es platziert hat. Und mich begeistert, euch zu sehen, dass er das immer wieder tut. Und trotzdem komme ich immer wieder so an Situationen, wo ich diesen Auftrag sehe und die vielen Menschen sehe, die Jesus noch nicht kennen. Und manchmal denke ich, Mann, oh Mann, wie soll das gehen? Ganz oft habe ich Angst, muss ich euch eingestehen. Angst davor, mit Menschen über Gott zu reden. Zweifel, weil die Menschen Gottes Botschaft überhaupt hören. Vielleicht Unglauben. Ja, die Person, die will sicher nichts von Jesus wissen. Und mit dem sage ich eigentlich nichts Angst, dass ich die Person besser einschätzen kann, als dass sie Gott einschätzen kann. Und mir gefällt die Maus so. So, weil ich merke, ich möchte immer mehr so werden, wie die Maus ist. Ich möchte immer mehr die Radikalität von dieser Maus, die bereit ist, in eine Zone hineinzugehen, die total wehtun kann. Das geht um Leben und Tod. Aber die Maus weiss ja so eine gute Botschaft. Die muss einfach rausgehen. Und das ist die Hoffnung, die ich immer wieder aus dem Neuen Testament herauslese. Wenn wir voll sind mit dem Heiligen Geist, dann ist die Kraft in uns viel, viel stärker als alle Einflüsse, die von uns an uns herkommen. Und Gott verspricht, es wird sichtbar gemacht werden. Wir haben das gerade erleben am letzten Freitag. Wir haben im September ein Rise Up College gestartet, das ist so ein Jüngerschaftstrainingsprogramm, das ein Jahr lang geht. Und ich bin mit diesen drei Jugendlichen, die zusammen in einer WG wohnen, ein Jahr lang unterwegs, unterrichte sie und tue sie ausbilden, vor allem so im Bereich Evangelisation und Jüngerschaft. Und wir sind gerade dran, am Durchmachen, sind am Freitag das erste Mal auf der Straße gewesen. Und wir durften erleben, wie eine junge Frau ihr Leben Jesus hergibt. Sie war vor einer Woche das erste Mal bei uns im Gottesdienst in Sirnach. Und wir treffen sie zufälligerweise auf der Straße. Sprechen sie an, gehen mit ihr die Umfrage durch. Und sie sagt, hey, ich will das. Und sie lässt dort auf der Straße Jesus ihr Leben ein. Und weißt du, es gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung für unsere Region. Es gibt mir Hoffnung für das Hingertourgau, aber auch für die ganze Stadt Wiel. Gott möchte Menschen bewegen. Er möchte sie berühren. Und oftmals viel mehr, als dass wir das tun wollen. Wir wollen heute Morgen eine Geschichte anschauen vom ersten grossen Erweckungsprediger. Wer war das? Wer war der erste grosse Erweckungsprediger? Ihr seid mitten in der Apostelgeschichte drin. Petrus? Paulus? Wie viel haben sich an der Pfingstpredigt von Petrus bekehrt? Wie viel? 3'000? 5'000 sind dann noch dazugekommen. Also eine unglaubliche Bewegung. Aber wir gehen noch 800 Jahre zurück. Eine richtig grosse Erweckung ist in Ninive ausgebrochen. Und wir lesen, dass sich dort eine Stadt von 120'000 Männern, die Frauen sind noch nicht dazu gerechnet, Schätzungen gehen so zwischen 600 und 700'000 Leute, die in dieser Stadt gewohnt haben, sich dann bekehrt haben, lesen wir. Sie sind umgekehrt von den Wegen, die sie vorher gegangen sind und haben aus voller Kehle zu Gott geschrauen. Der Jonah, also als erster Erweckungsprediger. Es ist nicht unbedingt das, was er damit gerechnet hat. Aber es ist oft so, wenn Gott uns herausfordert, unsere Komfortzone zu verlassen und an einen Ort zu gehen, wo es wehtun könnte. Dass er ganz oft Sachen tut, wo wir nicht damit rechnen, wo total unser Verstand, unsere Vorstellung vom Göttlichen übersteigt. Der Jonah, es ist ungefähr 800 Jahre vor Christus gewesen, vielleicht ein paar Jahre mehr, vielleicht ein paar Jahre weniger, wir wissen es nicht so genau. Der Jerobeam II. War König im Nordreich, das heisst, Israel war schon getrennt, das Nordreich und Juda, Jerusalem. Und wirtschaftlich gesehen ist es Israel unglaublich gut gegangen. Es war ihre Blütezeit. Sie hatten hohe Erträge aus ihrer Landwirtschaft und es ist ihnen gut gegangen. Geistlich gesehen, mausarm. Sie haben wieder angefangen, Götzen anzubeten. Und die geistlichen Leiter waren in einem riesigen Konflikt. Wie bringen wir die Leute, unsere Leute dazu, dass sie endlich wieder unseren Gott glauben? Aber wir wissen, die Geschichte im Jona-Buch, die geht eigentlich gar nicht um die Israeliten, sondern um ein ganz anderes Volk. Das waren die Assyrer. Und die Assyrer waren die Erzfeinde von Israel. Jahr für Jahr haben sie ihre Armee mobilisiert und sie nach Israel eingezogen. Und haben total brutale und grausame Feldzüge gemacht. Vielleicht ähnlich, wie wir es heute von IS erleben. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und habe gruselige Details herausgefunden über die Schlachten. Man hat alle gefallenen Opfer auf einen Haufen gehängt. Man hat zum Teil die Hütte abgezogen und hat sie an die Stadtmauern hergehängt. Brutalität. Jahr für Jahr für Jahr. Also wenn die Assyrer, wenn nur schon das Wort Assyrer gefallen ist, sind die Israeliten zusammengezuckt. Das war die Situation. Und jetzt bekommt der Jonah. Und in der Bibel beschreibt uns ihn als Prophet, also als ein Mann, der den Auftrag von Gott direkt aus erster Hand von Gott gehört und den auch ausführen soll. Jetzt bekommt der Jonah als Israelit den Auftrag, gang zu diesen Assyrern. Gang nach Ninive, gang in die Hauptstadt von euren grössten Feinden. Auftrag und Ziel war klar. Aber für den Jonah war so vieles überhaupt nicht klar. Gott, warum ich? Wer gibt mir Garantie, dass ich lebendig wieder zurückkomme? Wer gibt mir Garantie, dass es mir nicht so geht, wie Tausende von meinen Landsleuten, die gehütet worden sind? Gott, warum ich? Warum nicht jemand anders? Vielleicht hat es andere Gründe gehabt. Vielleicht war ihm die lange Reise zu wieder gewesen. Oder dass er Woche für Woche nicht sein Lieblingsrestaurant besuchen konnte. Oder dass er so lange Zeit kein WLAN empfangen hatte. Das wären vielleicht Ausreden, die eher auf uns heute zutreffen, weil Gott uns einen Auftrag gibt. Wie würdest du reagieren, wenn Gott dich ruft, nach Syrien zu gehen? Wo Krieg ist. Wo Christen verfolgt werden, geköpft werden, hingerichtet werden. Egal was der Jona dazu gebracht hat, dass er nicht gegangen ist, er ist nicht gegangen. Er hat sich zwar bewegt, aber total in die falsche Richtung. Statt dass er ins östliche Ninive ist gegangen, ist er nach Joppe, hat dort ein Schiff gebucht und ist total in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Er hat sich im untersten Teil vom Schiff bequem gemacht und hat gehofft, von Gott wegzugehen. Von dem Auftrag, der wehtun könnte, der ihn total herausfordert. Aber Gott hat den Riegel geschoben und hat einen grossen Sturm aufs Meer geschickt. Der Jona war am Pennen. Und dann wird er geweckt vom Kapitän. Und erst dann wird ihm bewusst, wie sein Fehlverhalten gegenüber Gott und seinem Auftrag Konsequenzen hatte für die ganze Besatzung auf dem Schiff. Er hat die ganze Besatzung in Lebensgefahr gebracht. Er hat gesehen, mit meinem Verhalten bin ich nicht nur ich persönlich von Gott weggelaufen, sondern ich habe mein Umfeld unmittelbar in Lebensgefahr gebracht. Und schau, das ist ein Prinzip, das wir manchmal total außer Acht lassen. Sünde ist nie individuell. Sünde ist nie etwas, das nur dein Leben betrifft, sondern Sünde ist immer etwas, das den Leib von Jesus Christus betrifft. Und es ist manchmal eine Lüge, wo wir glauben, dass wenn wir uns versündigen gegenüber Gott, dass es nur mein Leben betrifft. Nein. Am Beispiel von Jona sehen wir, es hat unmittelbare Konsequenzen. Der Paulus sagt es dann im Epheserbrief im Bild vom Leib. Wenn du ein Glied verletzt, dann leidet der ganze Körper. Sünde ist nie individuell. Und im Jona wird klar, dass er Besatzung nur retten kann, wenn er von Bord geht. Und zwar sofort. Und sie rühren ihn über Bord und jetzt schwimmt auch der Jona am sicheren Tod entgegen. Und was jetzt passiert, das ist etwas, was mich einfach bewegt, weil das Herz von Gott zu den Menschen zeigt. Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht bereit wäre, 99 Schafe zurückzugehen, lesen wir im Lukas 15, und eins verirrt Schaf zurückzuholen. In dem Moment, wo der Jona den Auftrag von Gott abgelehnt hat, hat sich Gott nicht einfach bei anderen Menschen bedient und hat gesagt, okay, dann rufe ich andere Menschen. Er hat nicht auf Plan B umgeschaltet, sondern Gott ist den Prozess mit dem Jona gegangen. Und er hat zum dritten Mal in dieser Geschichte total übernatürlich eingegriffen. Nachdem dass er den Wind aufs Meer geschossen hat, das Los den Jona getroffen hat, ist ein grosser Fisch gekommen, der ihn verschlungen hat. Und er hat ihn ans Ufer gespeuzt und Gott hat noch einmal den Auftrag zu ihm. Und das ist das, was mich so total begeistert an Gott. Gottes Herz für eigenwillige Gläubige kommt da so gut zum Ausdruck. Und ich kann mich da so gut identifizieren damit. Weißt du, Gott hat am Jona, auch mit dem Weg nach Ninive, der ganz schwer war, eine neue geistliche Dimension zeigen. Er hat ihm neu geistliches Leben zeigen. Er wollte zeigen, hey, schau, das Herz für Gott, das schlägt nicht nur für die Israeliten, sondern schlägt auch für die Heiden. Und der Weg ist Gott mit dem Jona gegangen. Die Geschichte vom Jona ist mir darum so nach, weil es meine Geschichte ist. Meine Eltern sind gläubig. Sie haben eine kleine Gemeinde geleitet. Und so bin ich im Glauben eigentlich gross geworden. Also die biblischen Geschichten haben für mich wie das Zähneputzen dazugehört, am Morgen, am Mittag und am Abend. Das war wie normal gewesen, aber eben auch nicht viel mehr. Es war mehr ritualmässig als etwas, das mein Leben ausgemacht hat. Und mit 13 hatte ich eine Begegnung mit Gott, die ich nie mehr vergesse. Ich war im Zimmer drin und ich war nicht wirklich mit Jesus unterwegs. Ich habe Jesus noch nie in mein Leben aufgenommen. Und Gott begegnet mir dort im Zimmer und redet zu mir und sagt, Bidu, du wirst Evangelist. Und ich habe gesagt, okay, Gott, was ist Evangelist? Und er hat gesagt, das erkläre ich dir dann schon mal. Und ich hatte also mit Gott einen Dialog und ich habe ihn gefragt, okay, Gott, ich bin ja noch nicht einmal mit dir unterwegs und du willst mich zum Evangelist machen. Wie soll das gehen und wann soll das passieren? Und Gott, ich weiss noch, als wäre es gestern gewesen, sagt, in 13 Jahren wird es passieren. Mit 26. 2 Jahre später habe ich mich an einer Evangelisation für Jesus entschieden. Es ist dort, ich weiss noch genau, um was es gegangen ist. Jesus im Mittelpunkt von unserem Leben. Und ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen. Und ich habe gewusst, hey, es ist wichtig. Nicht nur wichtig, um Evangelist zu sein, sondern ich möchte das ewige Leben. Ich möchte es haben, was Gott für die Menschen parat hat. Aber ich habe mein Leben nicht ganz Jesus hergegeben. Es hat einen Bereich gehabt in meinem Leben, wo ich unglaublich gekämpft habe damit und wo mir in den folgenden Jahren zum Verhängnis geworden sind. Ich habe Mühe gehabt, Fehler einzugestehen. Ich habe Mühe gehabt, gegenüber meinen Eltern Fehler einzugestehen. Aber ich habe auch Mühe gehabt, mit meiner Schwachheit zu Gott zu kommen. Ich habe dort die Eigenschaft von Gott noch nicht gekannt, wie er mit unseren Fehlern umgeht. Dass er die wegräumt vom Tisch und nicht mehr daran denkt. Nachher bin ich in eine Ausbildungszeit gekommen, wo ich sehr einen dominanten Chef hatte. Und das war eine Zeit, in der ich wie diesen Ansprüchen nicht genügen konnte. Und wir hatten ganz viele Konfliktsituationen gehabt. Ganz viele Situationen, wo ich vom Arbeiten heim bin. Und ich wusste, ich genüge nicht. Es reicht nicht. Das, was ich bringe, ist zu wenig, um in dieser Gesellschaft zu genügen. Und ich habe das in mich hineingefressen. Ich habe das weder von meinen Eltern noch vor Gott zum Ausdruck bringen. Und das hat mich in einen grossen Konflikt hineingeführt. Es hat dazu geführt, dass ich zum Teil nächtelang nicht mehr geschlafen habe. Es hat dazu geführt, dass ich mir gewünscht habe, nicht mehr zu leben. Es ist so wie gekommen, dass ich vom Arbeiten bin heimgefahren, parallel vor einer Hauptstrasse, wo viele Lastwagen immer durchfahren. Und dann die Hauptstrasse müssen überqueren. Und das war 3 Jahre mein Schulweg und nachher 4 Jahre mein Arbeitsweg. Und ich musste immer dort anhalten. Und ich war so frustriert gewesen, so keine Lebensfreude mehr gehabt, dass ich gesagt habe, heute fahre ich einfach über die Strasse. Ich schaue nicht links und ich schaue nicht rechts. Es ist mir gleich, wenn ein Lastwagen kommt, es ist vorbei. Und ich weiss noch, ich bin auf die Kreuzung zugefahren, habe meine Augen zugetan und bin gefahren. Und es ist nichts passiert. Und ich bin an der Strasse angekommen und ich habe immer noch gelebt. Und das war für mich so das erste grosse Wunder gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, irgendetwas ist da in meinem Leben, wo mich noch abhalten will. Es ist nachher eine Zeit gekommen, wo ich immer wieder starke Sachen mit Gott erlebt habe. Aber auf die andere Seite das Loch in mir innen, die Not in mir innen nicht zu genügen, angefangen habe, selber zu stillen. Die Bedürfnisse, die ich hatte, habe ich angefangen zu kompensieren. Jemand wollte sein, jemand gut wollte sein. Und so mit 18 bin ich so ins Partyleben reingerutscht. Nein, man rutscht ja nicht drin, man läuft drin in so Sachen. Man hat immer das Gefühl, manchmal in so Sachen rutscht man rein. Aber man geht selber in die Sachen rein. Und ich habe angefangen, so ein bisschen Partys feiern an den Wochenenden, mit ein bisschen Alkohol, mit ein bisschen Flirten. Und plötzlich habe ich gemerkt, wow, das ist noch cool. Das ist genau das, was ich mir wünsche. Anerkennung, jemand zu sein. Ich habe das Gefühl, die Frauen finden mich cool. Manchmal war es so gewesen, manchmal überhaupt nicht. Und ich habe das so ein bisschen genießen an den Wochenenden. Und ich habe genau mit diesem Bereich habe ich das kompensiert, was ich nicht von Gott stillen lassen habe. Und wir wissen, die Sünde ist nicht etwas, das einfach beim Kleinen bleibt. Wenn der Teufel den Fuss in deine Türen reinstellt, dann macht er die Türen auf. Und es war eine grosse Habgier auch in mir innen. Das bisschen Alkohol, das hat nicht mehr gelangt, es ist immer mehr Alkohol geworden. Ein bisschen Flirten hat nicht mehr gelangt. Schlussendlich bin ich Wochenende für Wochenende bei anderen Frauen am Morgen erwacht. Das ist normal geworden bei mir. Gleichzeitig habe ich eine Beziehung angefangen, mit meiner damaligen Freundin. Sie war mit Jesus unterwegs gewesen, und ich eigentlich auch und gleich nicht. Und bei mir ist genau das zutroffen, wo der Paulus in Epheser 4, Vers 19 sagt, durch eure Ausschweifungen habt ihr das Gewissen verloren. Euer Verstand ist mit Blindheit geschlagen worden. Und genau so war es bei mir. Ich hatte kein Gewissen mehr. Ich habe nichts mehr empfunden. Ich bin skrupellos geworden. Einerseits gegenüber meiner Freundin, gegenüber meinen Eltern, aber auch gegenüber meinen Arbeitgebern. Ich fange an zu bescheissen, was nur geht. Ich fange an Leute zu betrügen, was nur geht. Aus Alkohol sind plötzlich Drogen geworden. Ich habe immer mehr angefangen, Kokain zu konsumieren. Und das nicht nur am Wochenende. Wir haben schon am Montagabend angefangen. Sie haben am Dienstag direkt arbeiten. Und so Woche für Woche für Woche über Monate. Ja, in der kürzesten Zeit hatte ich mehrere 10'000 Franken Schulden angehäuft. Weil ich so in einem Realitätsverlust gelebt habe. Ja, die Sehnsucht, die ich hatte in meinem Herzen, habe ich nicht von Gott stillen, sondern ich wollte sie selber stillen. Und dann ist eine Zeit gekommen, wo ich sogar auf Strasseneinsätze gegangen bin. Wo ich den Menschen von Jesus erzählt habe. Wir haben erlebt, wie besessene Menschen befreit wurden. Und einen Tag später bin ich wieder in den Ausgang gegangen. Bin total abgestürzt. Und irgendwann hat mich das so zerrissen, dass ich nicht mehr gegangen bin. Ich habe mich immer mehr distanziert von Gott. Es ist der Moment gekommen, wo ich auf Kanada bin. Für mich war es so wie eine Flucht gewesen, weg von da, mein Leben zurückzulassen von da. Und dort ist mein Leben einfach weitergegangen. Meine Freundin war daheim und hat von diesem Doppelleben nichts mitbekommen. Ich bin am Sonntagmorgen mit ihr in die Gemeinde, ihre Ortsgemeinde. Und die Woche durch habe ich ein Leben gelebt, das total anders war. Ein Doppelleben. Vielleicht kennst du das. Vielleicht nicht in diesem Stil. Vielleicht genau in diesem Stil. Vor ihr der Mr. Nice Guy. Weißt du, ich wusste, wie beten. Ich wusste, wie über Gott reden. Aber es war etwas Äußerliches. Und am Wochenende total abgestürzt. Mit anderen Frauen zusammen gewesen. Meine Freundin betrogen. Nicht nur einmal. Dutzende von Mal. Und ich bin auf Kanada gegangen und der Lebensstil ist einfach weitergegangen. Bis einmal der Moment kam, wo ich am Morgen nach einer Party bei einer anderen Frau übernachten ging. Und meine Freundin auf die Farm hat angerufen und ich nicht bei daheim gsi. Und das ganze Kartenhaus, das ich aufgebaut habe, ist mit einem Klatsch zusammengefallen. Und ich wusste, jetzt ist die Wahrheit am Licht. Ich wusste, jetzt ist es vorbei. Es ist vorbei mit meiner Beziehung, mit dieser Freundin. Es ist vorbei mit Gott. Mein Leben überhaupt ist vorbei. Und ich bin dort in Kanada auf eine Weide rausgelaufen und bin innerlich zusammengesackt. Und auf einmal ist das Gewissen wiedergekommen. Das Gewissen, das ich verloren habe über Monate. Und ich habe diesen riesen Berg an Schuld gesehen. Gesehen, wie ich die Menschen um mich herum so stark verletzt habe. Und ich wusste, ich habe keine Chance, um aus diesem Sumpf rauszukommen. Und dort begegnet mir Gott noch einmal. Und er kommt und sagt, Bidu, was suchst du? Was suchst du in deinem Leben? Und ich habe mir mein Herz ausgeschüttet. Und er hat gesagt, weißt du, Bidu, das, was du suchst, das kann nur ich dir geben. Und ich vergebe dir deine Sünden, wenn du bereit bist, Buße zu tun. Und dort habe ich erlebt, wie ich mein ganzes Leben echt vor Gott ausgelegt habe. Ich habe ihm alles bekannt, er hat es ja eh schon gewusst. Und er hat gesagt, okay Gott, ich weiss, Beziehung ist fertig. Hilf mir irgendwie durch die nächsten Monate durch. Und ich habe die Kraft vom Heiligen Geist in diesem Moment erlebt. Was passiert, wenn Gott die Sünden wegräumt? In dem Moment ist die Last wie weg vom Herzen. Ich habe gewusst, es ist nicht mehr etwas, das mein Leben länger belastet. Ich habe gewusst, dass noch ganz viel Arbeit vor mir liegt. Dass ich auf ganz viele Menschen zugehen muss und Sachen bekennen. Aber ich habe gewusst, dass Gott mir Freiheit gemacht von diesen Zwängen. Und Gott hat mir an dem Tag dort in Kanada, wo ich auf den Knien war und mein Leben Jesus übergeben habe, hat er mich frei gemacht von Kokain, von Nikotin. Er hat mich frei gemacht vom Fremdgehen. Er hat mich frei gemacht vom Lügen und das auf einen Touch. Verstehst du, so ist Gott. Er kann es tun. Sachen, die für die Menschen unmöglich sind, kann er tun, weil er gut ist, weil er Gott ist. Ich bin nachher heim von Kanada. In dieser Zeit habe ich mit mir eine Freundin telefoniert und sie sagt, sie hat einen Bruchteil von dieser ganzen Geschichte gewusst. Und sie sagt, Bidu, ich habe dich nicht verlassen. Gott hat mir gesagt, ich soll bei dir bleiben. Und ein langer Weg von Aufarbeitung hat in unserem Leben stattgefunden, wo wir über fast 2 Jahre das mit Seelsorge aufgearbeitet haben. Wir haben erlebt, was es heisst, wenn Gott eine total zerbrochene Beziehung, total zerbrochenes Vertrauen wiederherstellt. Heute sind wir 6 Jahre geheiratet. Wir haben unsere erste Tochter zusammen bekommen. Und verstehst du, es ist das, was Gott tun kann. Weil Gottes Möglichkeiten einfach viel grösser ist. Gott hat mich berufen mit 13 zum Evangelist. Ich habe einen Abflug gemacht. Und genau 13 Jahre später, mit 26, habe ich die ersten Menschen zu Jesus führen auf der Straße. Und das ist das, was mich begeistert. Gott möchte mit uns Prozesse gehen in unserem Leben. Gott möchte es. Wenn du bereit bist, Buße zu tun in deinem Leben, dann haltet er an deiner Berufung fest. Wir sehen auch das andere Beispiel in der Bibel vom König Saul. Er war ungehorsam. Er war nicht bußfertig. Und Gott hat die Berufung weggenommen von seinem Leben. Die Bibel sagt nicht, dass Gott immer die Berufung auf unserem Leben drauflässt. Aber die Bibel sagt, wenn wir bußbereit sind, dann wird er bei uns sein. Und das ist das, was mich ermutigt. Und weißt du, wenn du heute da bist und vielleicht bist du in einer total hoffnungslosen Situation, vielleicht ist deine Beziehung am Zerbrechen, vielleicht sind Sachen, wie es genau in meinem Leben war, vielleicht total andere Sachen. Ich möchte dich ermutigen. Gott hat andere Möglichkeiten, als wir haben. Gott kann Wunder tun. Gott kann total Zerbrochenes wiederherstellen. Und seit dieser radikalen Umkehr merke ich, dass Gott vieles durch mein Leben tun will. Vieles hat er schon da. Ja, im Frühling, im Sommer dürfen erleben, dass am Sportcamp sich 18 Kinder für Jesus entschieden haben und 21 sich wieder entschieden haben. Und verstehst du, es ist nicht einfach etwas von mir. Es war in der Zeit, in der ich unglaublich Mühe hatte, zum Bibel lesen am Morgen. Wo ich so wenig stille Zeit gemacht habe, wie schon lange nicht mehr. Und ich weiss noch, wie ich auf Frauenfeld gefahren bin und gesagt habe, Gott, ich verkack's. Ich verkack's wirklich. Und Gott hat es gleich da. Der Jona ist in die Stadt hineingegangen, hat die Botschaft verkündet, die er hat müssen verkünden. Und wir lesen Jona 3 und 4, wie der König, der gleiche König, der die Kriegszüge angeordnet hat, ein Fasten ausgerufen hat über die ganze Stadt. Die ganze Stadt ist umgekehrt. Und das hat dem Jona nicht gepasst. Das hat ihm gar nicht gepasst. Und dann sagt er etwas ganz Entscheidendes in Jona 2, Vers, in Jona 4, Vers 2. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von grosser Gnade, und das Unheil reut dich. Verstehst du, das ist Gott. Das ist Gott. Er sagt, Gott, ich habe eigentlich gewusst, dass du gnädig bist, dass du barmherzig bist. Er hat das einerseits über seinem eigenen Leben erlebt, aber auch über dem Leben von dieser Stadt, die total gottlos war. Und ich habe gemerkt, Gott möchte die Menschen so viel mehr retten, als wir das möchten tun. Die Menschen in deinem Umfeld, er möchte so viel mehr retten, als du es möchtest tun. Weil Gott das Herz für die Menschen schlägt, für alle, für die Asylanten, für die Schweizer, für die Normalen, für die Komischen, für die Linken, für die Rechten, für dich, für mich. Das ist Gottes Herz. Und etwas, was ich mir immer wieder frage, ist, Gott, wie komme ich zu dieser Einstellung in meinem Leben, dass ich die Leute so anschaue, wie sie du anschaust? Weißt du, wie hat Jona die Leute angeschaut in Ninive? Was hat er gesehen in den Menschen? Feinde. Feinde. Menschen, die ihm etwas zu leid tun. Was siehst du, wenn du durch die Stadt Wild durchlaufst, in den Herzen, in den Leuten, in den Augen der Menschen? Was siehst du, wenn du in die Migros hineingehst? Matthäus 9 sagt, dass Jesus die Menschen angeschaut hat und er hat in ihnen die Wahrheit gesehen. Und die Wahrheit hat ihm Mitgefühl ausgelöst. Er hat gesehen, schau, die Menschen ohne Gott sind wie Schaf ohne Hirte. Sie sind ohne Orientierung, hilflos. Und schau, das sind die Augen, die wir brauchen, damit das Reich Gottes durch unser Leben durch sichtbar wird. Es ist die Frage, die wir immer wieder stellen müssen, was siehst du? Was sehe ich, wenn ich durch die Welt durchlaufe? Weißt du, ich sehe viele Menschen, wo ich denke, Mann, regt der mich auf. Und nachher die Leute in der Unterführung, die mir den Weg versperren, dass ich durch kann. Und der Bettler am Strassenrand. Ich sehe viele Menschen, die ich denke, reiss dich ein bisschen zusammen. Mach etwas aus deinem Leben. Und dann lese ich wieder Matthäus 9, wo ich sehe, dass Jesus, wo er die Wahrheit gesehen hat von den Menschen, tief berührt worden ist. Und weisst, ich glaube, das ist so entscheidend, dass wenn du fühlst, was du siehst, dann wirst du tun, was du kannst. Du wirst dich bewegen. Du wirst auf die Menschen zugehen. Und das ist eines der meist gesprochenen Gebete geworden in meinem Leben. Ich habe gemerkt, Gott, ich brauche die Sicht für die Menschen. Ich brauche das Herz, so wie es du hast, damit ich sie lieben kann, wie du liebst. Und je mehr dass ich das Gebet bete, je mehr merke ich, dass Menschen, die ich manchmal so als Gefahrenzone anschaue, sich in Wunderzonen verwandeln. Hey, Menschen, die dir tagtäglich begegnen, sind potenzielle Wunderzonen für Gott. Es ist das, was Gott in Ninive da hat. Eine Gefahrenzone umgewandelt hat in eine unglaubliche Wunderzone. Und schau, ich glaube, was wir brauchen, ist die Angst abzulegen. Den Unglauben immer wieder abzulegen und zu sagen, okay Gott, ich gehe. Ich bin in Zürich unterwegs und laufe an einem Lottostand vorbei. Und dort war gerade eine Frau so am Kreuzeln. Und wo ich durchlaufe, bekomme ich einen Impuls vom Heiligen Geist, der sagt, geh zurück und rede mit dieser Frau. Und ich denke, Gott, nein, er sagt doch. Und ich habe so eine Abmachung mit dem Heiligen Geist, dass er, wenn er mich auf Leute aufmerksam macht, dass er mir irgendwie einen Einstieg gibt auf die Leute. Ich bin manchmal so plump und irgendwie so empathisch, überhaupt nicht meine Stärke. Und darum habe ich die Abmachung mit dem Heiligen Geist gemacht, dass er mir irgendwie einen Einstieg gibt. Und ich laufe zurück zu diesem Lottostand und plötzlich gibt mir Gott eine Erkenntnis. Und ich gehe zu ihrer Herren und wir smalltalken sie und ich habe ihr Glück gewünscht für ihre Lotto-Zettel und sage, ja, eigentlich sei es ja schon spannend beim Lotto. Beim Lotto zahlen so viele Leute ein, damit schlussendlich jemand glücklich wird. Und dann habe ich gesagt, bei Gott ist es genau umgekehrt. Das Evangelium ist genau umgekehrt. Da hat einer eingezahlt, damit ganz viele glücklich sein können. Und sie schaut mich an und sagt, das ist eigentlich noch interessant. Und ich konnte ihr eine Bibel schenken. Es war eine kurze Begegnung. Aber Gott hat etwas in ihrem Leben. Und ich laufe weiter, gehe an die Bushaltestelle und ich sehe einen mit Krücken auf mich zukommen. Und ich habe schon erlebt, dass Kranke gesund werden. Aber das ist sehr, sehr selten bei mir. Ganz offen. Es gibt Leute, die beten mit Leuten und die werden immer gesungen. Bei mir ist es nicht der Fall. Und nachher kommt er auf die Bushaltestelle zu und Gott sagt, hast du noch gesehen? Und ich so, ja, aber ich habe keine Lust auf Kranke heute. Und nachher gibt er mir ein Bild von einer grossen Narbe. Und ich denke, ja, okay, das hat irgendwie etwas mit seinem Fuß zu tun. Und Gott sagt, nein, es ist etwas anderes. Und ich fange so ein bisschen an mit ihm zu reden und der Bus kommt und er steigt einfach nicht ein. Und ich dachte, okay, Gott, das war ein Steilpass gewesen. Und ich habe ihn gefragt, habe ihm von diesem Bild erzählt und er hat gesagt, ja, ich weiß genau, was das ist. Er hat eine tiefe Verletzung erlebt in seiner Jugendzeit von seinem Vater nach, wo er eine unglaubliche Narbe hinterlassen hat in seinem Herz. Und ich konnte mit ihm beten, mit ihm das Evangelium durchgehen. Der nächste Bus ist gekommen und er hat ihn wieder gehen. Gott hat etwas da. Und weißt du, so Erlebnisse begeistern mich, weil sie mir zeigen, hey, seine Möglichkeiten sind so viel grösser als unsere Möglichkeiten. Er möchte Menschen berühren. Wir waren im Juli am Reachwil-Einsatz. Da vorne sind wir gehockt. Und Reachwil, kennt ihr ja, ist von 5 Gemeinden aus organisiert. Und wir sind dann da gehockt, zu dritten. Und ich dachte, Mann, oh Mann, was mache ich? So viele Christen in dieser Region und 3 Leute kommen, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich hätte das auch leiten, der Adi war schon dabei gewesen. Und ich bin drauf und dran gesagt, komm, wir gehen heim, irgendwie so. So war es mir drum gewesen. Und wir haben auf Gott gehört, haben ein paar Eindrücke bekommen, sind durch die Stadt durchgelaufen und wir haben irgendwie einfach niemanden gefunden. Und dann sind wir zum Weiher hingegangen, weil beim Weiher hat es ja immer Leute, wo man irgendwie mit ihnen reden kann. Und irgendwie ist einfach, es hat schon Leute gehabt, aber man hat das Gefühl gehabt, das passt irgendwie auf niemanden. Und wir laufen eigentlich schon wieder zurück in die Stadt, dann hockt dort ein junger Typ auf dem Bänkchen. Und wir quatschen an und wir erzählen ihm von dem einen Eindruck von Schmerzen, die wir gehabt haben für eine Person. Und er sagt, ja, das sei sein Rücken, er sei Gleisbauer, er hat immer Schmerzen. Und wir konnten für ihn beten. Und wir haben gemerkt, oder er hat gesagt, der Schmerz ist besser geworden. Er hat eine Begegnung mit Gott. Und dort ist ein Kontakt hergestellt worden, der bis heute gehalten hat. Ich konnte ihm sehr unkompliziert einen Job vermitteln. Er ist, wir haben im Gespräch herausgefunden, er schafft nichts, er hat eine ganz schwierige Wohnsituation. Und so ist ein Kontakt hergestellt worden. Ein Freund von mir aus unserer Gemeinde hat nachher mit ihm zusammengeschafft, hat ihm viel von Jesus erzählt. Am letzten Montag hat er einen Glaubensgrundkurs angefangen in unserer Gemeinde. Und er zieht jetzt in die Wege ein, unsere Jüngerschaftswege von unserer Gemeinde. Er ist nicht mit Jesus unterwegs. Weißt du, wenn wir an diesem Morgen entschieden hätten, wir machen es nicht, weil wir zu wenig sind. Weil wir jetzt einfach gar keinen Bock haben auf Gottes Auftrag. Vielleicht weil wir Angst haben. Ich weiss nicht, ob wir ihn hätten kennengelernt. Hey, und ich möchte dich ermutigen. Verlass immer wieder die Glaubenssessel. Mach dich auf, fang dich an bewegen. Aber in die richtige Richtung. Nimm den Auftrag, den Gott dir gegeben hat, ein Botschafter von der Versöhnung zu sein, in beide Hängen. Schau, der Evangelist in dir ist der Heilige Geist. Das musst nicht du sein. Und der ist der, der dir bevollmächtigt, dir Kraft gibt, dir Autorität gibt. Weißt du, ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, was sehen wir? Und lassen wir uns von dem, was wir in den Menschen sehen, bewegen. Ich möchte, dass wir kurz unsere Augen zutun. Vielleicht bist du heute da und dir hat vielleicht mein Zeugnis angesprochen. Vielleicht bist du heute da und du merkst, ein Bereich hat dich gefangen, um wirklich voll in dieser Berufung zu laufen. Zum mutig, das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, zu tun. Vielleicht bist du da, heute da und du merkst, du lebst genau in so einer Beziehung, die vielleicht unehrlich ist. Und du möchtest es heute Morgen loswerden. Bitte lass uns kurz alle die Augen zumachen. Wenn du heute da bist und es trifft auf dich zu, ich möchte für dich beten. Darum heb einfach ganz kurz deine Hand auf. Alle haben die Augen zu, es sieht niemand. Danke Gott für die Hänge, die jetzt aufgestreckt haben, für die Menschen, die heute da sind, die sagen, ich möchte frei werden von etwas. Vater, danke, dass dein Herz so fest schlägt für die Menschen, für die Zerbrochene. Vater, danke, dass du ein Gott bist, der hinter Fassaden her sieht. In das tiefste Innerste. Und danke, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist, um Freiheit zu bringen für die Menschen. Jesus, du hast dein Blut vergossen, damit Menschen frei sein können. Und ich spreche die Freiheit aus. Jesus ist Sieger. Jesus hat die Kette gelöst. Er ist gekommen, um die Menschen in die Freiheit rauszubringen. Und darum bitte ich dich, Jesus, dass du das jetzt tust. Befreie du Menschen spürbar und fülle sie mit deinem Heiligen Geist. Vielleicht bist du heute Morgen da und hast neuen Hunger bekommen, einfach in deinem Alltag innen, den Menschen von Jesus zu erzählen. Wenn du heute Morgen neuen Hunger bekommen hast, und ganz neu einfach erfüllt möchtest werden vom Heiligen Geist, dann habe ich jetzt auch ganz kurz die Hand auf. Ich möchte noch für dich beten. Jesus, danke vielmals. Danke, Vater, dass du uns gerufen hast, deine Botschaften zu sein. Du hast uns so eine wertvolle Botschaft in die Hände gegeben. Und hast gesagt, wir sollen gehen. Und danke für die Menschen, die jetzt aufgestreckt haben und gesagt haben, ich möchte gehen. Ich möchte es anfangen. Und danke, dass du ein treuer Gott bist. Ein Gott, der seinen Heiligen Geist geschickt hat. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst. Mit einer neuen Fülle, mit einer neuen Autorität, mit einer neuen Liebe und einem neuen Blick für die Menschen, für die Gemeinde. Ich bitte dich, Vater, dass du eine Bewegung lässt entstehen durch die Gemeinde. Vater, ich bitte dich, dass du Erfüllung gibst und dass die Stadt kann erweckt werden kann. Herr, wir beten, dass das Gleiche passiert, wie in Ninive passiert. Dass Menschen radikal umkehren in dieser Stadt. Und wir beten um das Wunder, das es braucht, dass sie das Haus kaufen können. Dass es in Existenz kommt durch deine Kraft. Im Namen Jesus. Amen.